Wieder ein Sonntag, wieder Gottesdienst, wieder eine Predigt. Dieser Gottesdienst ist bald vorbei. Wir werden Abendmahl feiern miteinander. Und dann geht's wieder in die Woche. Und dann? Ich frag dich, welche Hoffnung du an dich stellst, was nach diesem Gottesdienst passiert. Welche Erwartung hast du an dich selbst? Erwartest du Veränderung in deinem Leben? Bist du voller Hoffnung, dass sich doch Gott in deinem Leben zeigt, um Dinge in deinem Leben zu verändern, dass es mal wirklich einen radikalen Schwung gibt in deinem Leben? Ich frage dich, wovon versprichst du dir die Besserung in deinem Leben? Also jeder von uns hat irgendwelche Bausteine in seinem Leben und jeder von uns denkt sich irgendwie, oh, hier würde ich gerne Gottes Kraft erfahren, um voranzugehen, weiterzugehen, gute Werke zu tun, zu denen ich sonst irgendwie nicht in der Lage bin, womit ich mich schon seit eh und je abmühe und ich sehe keinen Erfolg. Und ich frage dich, was soll dieser Tag besser machen? Was soll dieser Gottesdienst besser machen in deinem Leben? Welche Erwartung hast du, was nach diesem Gottesdienst passieren wird in deinem Leben? Gibt dir irgendjemand wirklich die Gewissheit, heute kann etwas anders werden? Bist du mit so einer Erwartung in einem Gottesdienst, so wie heute, in einer Predigt, ich erwarte, dass sich wirklich etwas in meinem Leben ändert? Ich glaube, dass es einige unter uns gibt, die diese Erwartung haben. Die wirklich den Wunsch haben, dass sich Dinge im Leben radikal verändern. Dass sich der Charakter verändert, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich muss gestehen, ihr schaut eher gerade an mir vorbei und vielleicht seid ihr eher resigniert. Die Hoffnung habe ich schon aufgegeben. Ich glaube, dass es ja einige gibt, die Veränderungen wollen in ihrem Leben, aber nicht wissen, wie sie zu dieser Veränderung kommen. Wenn sie motivierende oder auch ermahnende Predigten hören, dann kommt in einem so das Halt irgendwie, oder? Der Ton? Also für mich hört es sich so ein bisschen komisch an. Okay, hier ist Ermahnung, Ermutigung, es muss was anders werden in meinem Leben. Und bei einigen löst es in ihnen etwas aus wie, okay, ab morgen wird's anders. Morgen ist Montag, eine neue Woche, da drücke ich auf Reset und dann starte ich wirklich durch. Jesus, diesmal beweise ich dir, dass ich das wirklich hinkriege. Ich schaffe das, womit ich schon die ganze Zeit am Kämpfen bin. Diesmal kriege ich's hin. Und ich möchte dir sagen, wenn du daran leidest, an solchen Sätzen, diesmal schaffe ich's. Diesmal werde ich mich bemühen, dass du leider ein zu hohes Selbstbild hast von dir. Denn viele von uns sind nicht bereit, über sich selber zu sagen, was Paulus in Römer 7, Vers 18 sagt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Bist du dir dessen bewusst? Und bekennst du das selber? Viele Christen sind noch nicht an diesem Schritt angekommen, wie Paulus, der das hier in Römer 7 sagt. Ich bin mir hundertprozentig gewiss, in mir wohnt nichts Gutes. Ich kann das aus meinem Fleisch nicht tun. Unser lieber Diakon Dani Pockem hat letztens einen schönen Satz gesagt, ich habe es schon in der Bibelstunde, glaube ich, mal erwähnt. Unser Fleisch konvertiert nicht von selbst. Unser Fleisch bekehrt sich nicht. Wenn wir zu Christus kommen, dann bekehrt sich unser Fleisch nicht. Aber einige Christen haben irgendwie so die Idee, dass ihr Fleisch sich bekehrt hat, dass ihr ganzes menschliches Wesen sich bekehrt hat und von nun an die Veränderung geht, indem wir uns menschlich bemühen. Aber Jeremia ist ziemlich deutlich, als er zum Volk Israel gesagt hat, in Jeremia 17, ab Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, um etwas zu bewegen, und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land oder in einem unfruchtbaren Land, wo sonst niemand wohnt. Jeremias Worte sind so deutlich wie von Paulus. Und bist du dir dessen bewusst, dass wenn du auf dich vertraust, wenn du heute in diesem Gottesdienst sitzt und sagst, morgen werde ich es schaffen, ich werde mich diesmal bemühen, wenn der Prediger mir irgendwas sagt, was ich laut Gottes Wort tun sollte. Dann warnt dich Gott jetzt schon, bevor du aus diesem Gottesdienst rausgehst, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Wenn du auf dich vertraust, dann wird das in einem Fluch enden, in einer Spirale, und du kennst diese Spirale genauso gut, wie ich sie kenne. Wir haben keine Hoffnung, wenn wir auf uns vertrauen und wenn wir nicht wissen, wie wir in einen biblischen Veränderungsprozess hineinkommen können. Und wenn wir jetzt die Ohren zumachen, dann wird es auch nicht. Dann wird es keine Veränderung geben. Aber wenn wir das anwenden, was Titus sagt, dann werden wir Veränderung erleben. Und das müssen besonders die hören, die schon resigniert haben. Die vor Veränderung flüchten. Einige tun das offensichtlich, andere eher subtil. Diejenigen, die offensichtlich flüchten, die sagen, also die sitzen heute nicht hier. Die sagen, komm, lass mich mit dem Käse zufrieden, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich resigniere. Aber es sitzen noch Leute in unseren Reihen, die haben resigniert und sind dennoch da. Aber innerlich sind sie auf der Flucht, wie ein Jona vor dem Herrn. Und ich möchte dich erinnern an letzte Woche, wo wir im Titusbrief festgestellt haben, dass die Gemeinde kein Ort ist, der guten und besseren Menschen, sondern ein Ort, aus dem unverständige, ungehorsame, irrende, versklavte, böse, neidische, verhasste und hassende Menschen Christusähnliche Menschen werden. Das haben wir letzte Woche gehört, dass wir das Potenzial haben, Christusähnlich zu werden, Jesusähnlich zu werden. Nur wie um Himmels Willen werden wir das?
Titus 3, 1 bis 8. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid. Verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht, wie wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerecht fertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens werden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen.
Ihr seid jetzt viel wacher, als wenn ich rede. Was ist los? Titus 3, 1 bis 8. Wir haben gehört, dass im Titusbrief es immer heißt, tut gute Werke, tut gute Werke, tut gute Werke. Immer wieder und immer wieder. Nur wenn wir den Text richtig lesen, dann stellt Paulus an Titus und an die Christen in Kreta niemals die Erwartung, dass sie aufgrund ihres eigenen Bemühens irgendwann diese gute Werke tun. Habt ihr noch Vers 3 im Ohr? Denn eins waren wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre etc. pp.? Wie macht dann Paulus weiter in Vers 4? Er setzt nicht dem entgegen, und jetzt haben wir uns bemüht und wir haben es hingekriegt. Wir sind solche vorbildlichen Menschen, weil wir uns einfach bemüht haben, weil wir uns zusammengerissen haben und haben Gott und der Welt gezeigt, wie toll wir sind.
Aber so denken wir, wenn wir konfrontiert werden mit unserem sündigen Wesen, mit unserem fehlerhaften Wesen. Dann sind wir oft in so einem Modus, okay, das habe ich menschlich verbockt, ich muss menschlich versuchen, es hinzukriegen. Ich muss mich einfach anstrengen und dann schaffe ich's. Ich werde es schon allen zeigen, ich werde es allen beweisen. Aber nach Vers 3 geht es nicht so weiter. Es geht nicht um ein Loblied auf uns, sondern es wird extrem betont, dass die Veränderung durch ein Eingreifen Gottes geschehen muss. Und das ist letztendlich das große Ding, worum es heute geht. Ist dir bewusst, dass wenn du Veränderung im Sinne Gottes haben möchtest, dass du Gott dazu brauchst? Du brauchst nicht mehr Anstrengung deinerseits, sondern du brauchst Gott und du musst dich ihm ausliefern und bekennen, Herr, ich brauche dich. In 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 7, schaut, was Paulus dort an den Kollegen von Titus, an Timotheus schreibt: Ich danke mir, weil ich so viel Kraft von alleine habe? Nein, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Und jetzt die gleiche Logik wie im Titusbrief, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut bewies, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm ist Barmherzigkeit widerfahren worden, schreibt er in der Mitte. Gott ist ihm begegnet. Gott hat eingegriffen. Und das würden viele auch sagen, ja, Gott hat mal in meinem Leben eingegriffen. Aber könnt ihr euch noch erinnern, wie Paulus angefangen hat? Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat für den Dienst, den ich tue. Das bedeutet, wir brauchen göttliches Erbarmen, das Eingreifen Gottes am Anfang unseres Weges. Aber wie wir sehen, sind wir noch nicht alle verherrlicht und im Himmel. Einige haben es geschafft. Aber wir sind noch nicht dort. Und wir haben noch einen Weg zu gehen. Und Paulus sagt klipp und klar, meine Veränderung, meine kontinuierliche Veränderung in meinem Charakter, in meinem Wesen, in meiner Haltung, in meinem Denken, in meinem Reden, habe ich der Kraft Gottes zu verdanken, die durch Christus Jesus zu mir gekommen ist. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt einen Retter. Die schlechte Nachricht ist, du brauchst auch einen. Und nicht nur am Anfang deines Christenlebens, sondern auch jetzt brauchst du einen Retter. Die Verse 4 bis 7 werden uns maßgeblich vom Titusbrief, Titus 3, 4 bis 7 beschäftigen. Also neben der früheren Lebensweise, was stellt Paulus da entgegen? Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettet er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich ausgegossen, über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das ist ein extrem dichter Satz mit ganz, ganz, ganz vielen theologischen Begriffen. Und das müssen wir ein bisschen ausklamüsern. Wir haben über Vers 4 in der letzten Woche schon einiges gehört über die Grundlage unserer Errettung. Das ist das Erbarmen Gottes, dass er barmherzig ist, dass er liebevoll ist. Das ist auf dieser Grundlage errettet Gott uns. Gegen Ende dieser Verse hören wir, zu welchem Ziel errettet uns Gott. Und das ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Und in der Mitte beschreibt Paulus, wie das in unserem Leben vonstatten geht. Und das ist eine Ebene, die wir oft vernachlässigen, wo uns oft der Glaube fehlt. Wir glauben alle an die Liebe, ja, die Liebe Gottes. Das ist der Grund. Aus dieser Motivation hat Gott uns gerettet. Von dem Ziel halten auch noch viele Christen was, mit dem Ziel der ewigen Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Aber wie das in unserem Leben vonstatten geht, das beschreiben besonders die Verse 5 und 6. Wir haben in der Lesung gehört, dass Jesus einmal sagte in Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist der Kern seiner Aussage. Wie werden wir gerettet? Wie werden wir verändert, sodass wir auch in guten Werken leben können? Wir müssen wiedergeboren werden. Bist du wiedergeboren? Das ist ein ganz schwieriger Begriff, gerade in unserer heutigen Zeit. Was verbindet ihr unter anderem mit Wiedergeburt? Wenn ihr das hört, Wiedergeburt, was kommt euch da? Jetzt mal nicht gleich die ersten frommen Gedanken, die der Prediger hören will, sondern Esoterik, ja. Reinkarnation, Buddhismus, Hinduismus. Und dann denkt man sich so, ey, Moment mal, Paulus, du hast dich gerade verirrt und dann wieder versucht, auf die Linie zu kommen. Das biblische Konzept der Wiedergeburt, das finden wir immer wieder. Das haben wir in der Lesung gehört an einigen Stellen. Aber es hat nichts, aber auch rein gar nichts mit den esoterischen Ideen von Wiedergeburt und auch lange nichts, was mit Reinkarnation zu tun. Bei Reinkarnation, da hofft man, dass man reinkarniert, also wieder auf die Welt kommt. Und man hofft, das nächste Mal vielleicht als Kuh auf die Welt zu kommen, ja? Oder als Häschen. Oder als Donald Trump. Keine Ahnung. Wenn ich mich so und so verhalte, dann komme ich irgendwann im nächsten Leben zu einer besseren Existenz oder zu einer schlechteren. Und wenn das wahr wäre, dann müssen wir alle tierisch Angst haben. Weil wir mit dieser Idee der Reinkarnation, der Wiedergeburt in Anführungszeichen, alleine gelassen werden und uns wird gesagt, du musst dein Glück in die Hand nehmen und du musst mit deiner Leistung dafür sorgen, dass in der Zukunft, in deinem nächsten Leben es dir besser ergeht. Reinkarnation befördert religiöses Leistungsdenken. Ich muss es schaffen. Ich muss schaffen, dass ich das nächste Mal wirklich wieder als Mensch oder nicht als Ameise oder als Flieger auf die Welt komme. Es befördert selbstgerechten Aktivismus. Ich muss machen, machen, machen. Und was das für eine Spirale ist, wissen wir. Und ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was kommt. Aber Jesus befördert was ganz anderes. Ja, auch Werke, aber aus Dankbarkeit. Nachahmung Jesu aus Liebe und nicht Angst, sondern Frieden. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist wiedergeboren ist, hat Frieden und keine Angst. Unser neues Leben, unsere Wiedergeburt, so wie die Bibel es beschreibt, beginnt nicht, wenn wir sterben und dann wieder auf die Erde gepflanzt werden, sondern unser ewiges Leben beginnt jetzt. Unsere Wiedergeburt beginnt jetzt. Unser neues Leben mit Gott beginnt jetzt. Deswegen ist nicht die wichtige Frage, bist du jetzt wiedergeboren? Oder bist du in so einer Maschinerie, wo du eigentlich eher zeigst, dass du mehr Buddhist als Christ bist? Ich muss es irgendwie beweisen, damit ich im nächsten Leben eine bessere Existenz habe. Christen leben nicht so. Christen leben mit der Hoffnung im Hier und Jetzt. Und was wir jetzt mit dem Heiligen Geist leben, das mündet dann ins ewige Leben mit Gott. Das sind ganz andere Konzepte. Aber warum gebraucht die Bibel das Wort Wiedergeburt? Ich glaube, wir werden dieses Wort besser verstehen, wenn wir zurück an den Anfang gehen. Im 1. Mose 2, wo Gott und Mensch versöhnt beieinander waren, heißt es in Vers 15 bis 17, ihr habt jetzt nur 16 und 17 an der Wand. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Sind Adam und Eva, als sie die Frucht gegessen haben, gestorben? Sind sie zu Boden gefallen und dann in ihr Grab gefallen und Erde zu und neuer Versuch? Sie waren noch quicklebendig, oder? Und trotzdem sagt Gott, wenn ihr euch von mich separiert, wenn ihr mich missachtet, wenn ihr euch von mir trennt und wenn ihr euch von mir entfremdet, dann seid ihr tot. Dann seid ihr gestorben, weil ihr euch von der ewigen Lebensquelle abschneidet. Und ihr werdet dann irgendwann wie ein Strauch in einem unfruchtbaren Land dasitzen und es wird keine Frucht in eurem Leben geben und ihr werdet einfach austrocknen und werdet tatsächlich irgendwann dann auch physisch, leiblich sterben. Aber Gott setzt viel, viel früher an und sagt letztendlich, dass die Trennung von Gott tot ist. Wenn wir dann hören, wir müssen wiedergeboren werden, dann bekommen wir eine Idee, worum es geht. Es geht nicht um eine esoterische Praktik, sondern es geht um eine Wiederherstellung zum Ursprünglichen. Eine Neuschöpfung, eine Neuwerdung. Ich mag auch den Begriff eine Wiederbelebung. Gott betrachtet den Menschen ohne ihn, getrennt von ihm, als tot. Und er sagt, du musst wieder zum Leben auferweckt werden. Du musst wieder zum Leben gelangen. Du warst früher lebendig, jetzt bist du tot und du sollst wieder lebendig werden. Und das bringt uns vielleicht auch ein Stück näher. Einige haben bei dem Thema der Wiedergeburt so eine Idee. Wenn ich Christus begegne, ihm mein Leben gebe, wenn ich wiedergeboren werde, dann ist alles neu. Dann ist alles verändert. Aber die Wiedergeburt im biblischen Sinne hat nicht ein totales Anderssein von jetzt auf gleich im Sinn. Sondern es geht um eine erneuerte Beziehung zu Gott. Wiedergeburt bedeutet, du bist wieder lebendig für Gott. Du bist wieder auf Empfang gestellt. Wenn du in deinem Leben zu kämpfen hast, dann heißt das nicht automatisch, okay, ich wurde noch nicht wiedergeboren. Wiedergeborene Menschen kämpfen. Sie kämpfen gegen Sünde. Sie kämpfen gegen ihr Fleisch. Sie kämpfen gegen Süchte. Sie kämpfen mit Hoffnung. Aber Wiedergeburt meint erst einmal, du bist wieder lebendig für Gott. Vorher hat es dich nicht interessiert. Du hast ihn nicht gehört. Du hast ihn nicht gehört, nicht gesehen, nicht gerochen, nicht gewollt. Und jetzt sind alle Sinne wach. Und du bist in der Lage, ihn zu hören und das, was du hörst, in die Tat umzusetzen. Es meint einen radikalen Bruch in deinem Leben zu dem vorherigen. Das haben wir ja in Titus 3, Vers 3 gesehen, wie wir einst waren. Und das ist so ein kleines Schlüsselwort auch im Neuen Testament. was wir immer wieder lesen. Einst wart ihr das, jetzt seid ihr aber so. Ich habe mir das mal im Neuen Testament angeschaut und das heißt, einst waren wir tot in Sünden und Verfehlungen, jetzt mit Christus lebendig gemacht. Einst ohne Jesus, jetzt verbunden mit Jesus. Einst entfernt von Gott, jetzt nahe bei Gott. Einst in der Finsternis, jetzt im Licht. Einst mit Gott verfeindet, nun mit Gott versöhnt. Einst unnütz, jetzt nützlich. Einst kein Volk, jetzt Gottes Volk. Wir merken, es findet ein Wandel in uns statt, der erst einmal unsere Beziehung zu Gott wieder aufrichtet. Du bist jetzt auf Empfangsmodus. Und erst einmal ist die Wiedergeburt etwas, was man nicht sehen kann. Wiedergeburt ist nicht etwas, wo auf einmal so, wir hören es alle und diese Person jetzt gerade wiedergeboren und hier noch einer und da hinten sehe ich auch noch jemanden. Das ist etwas, was wir erstmal nicht sehen können. Aber wenn wir uns den Titusbrief anschauen, dann sieht man aber, dass die Wiedergeburt sich in den sichtbaren Bereich hineingräbt. Sie wird dich Stück für Stück verändern. Es gibt einen Schnitt in deinem Leben und dann wird es eine Veränderung geben, die in das Sichtbare hineinragt. Ganz krass beschreibt das Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Ab Vers 9 bis 11 schreibt er hier: Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben oder Weichlinge, noch Knabenschänder oder Homosexuelle, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Bumm. Und das sind manche von euch gewesen. Ist das hart? Ist das heftig? Wir sind hier kein selbstgerechter Club. Schau dir diese Liste an. Alles, was Paulus hier aufzählt, das findet er in der Korinth-Gemeinde. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wo finden wir hier die Idee, dass jemand einen radikalen Bruch erlebt hat in seiner Wiedergeburt? Das finden wir in dem Wort der Abwaschung. Aber manche sind das von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Und wenn du jetzt Titus 3 nochmal in den Ohren hast: Christus rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Unsere Wiedergeburt wird in einem Bild beschrieben, der Waschung. Wir werden gereinigt, es wird etwas abgewaschen. Und das ist eine ziemlich krasse Parallele zur Taufe, zur Taufe, wie wir sie auch immer wieder praktizieren. Dort heißt es in Apostelgeschichte 22, 16: Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Die Taufe symbolisiert in einem äußeren Prozedere, was innerlich passiert, wenn ein Mensch lebendig wird für Gott, wenn er wiederbelebt wird. Einige sind hier noch nicht getauft und ich frage dich, was zögerst du? Ruf Jesus an und lass deine Sünden abwaschen und lass dich taufen. Unser Text spricht von Wiedergeburt und Erneuerung. Und das hört sich alles gut an. Dass etwas so tief in unser Herz eindringt und uns von innen heraus verändert, einen radikalen Bruch Ein radikaler Bruch findet statt in unserem Leben. Aber damit ist noch nicht die Frage geklärt, wie du Veränderungen in deinem Leben erlebst. Damit du, wie es in Vers 8 heißt, um sich um gute Werke zu bemühen oder in guten Werken voranzugehen, wie du das auch schaffst. In Vers 6 heißt es, den Heiligen Geist hat Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Um diese Veränderung in deinem Leben zu erfahren, dass sie signifikant wird, dass es alle sehen können, dass sich aus einer unsichtbaren Realität der Wiedergeburt etwas Reales wird, dass sich es manifestiert, dafür brauchst du den Geist Gottes. Veränderung am Montag und am Dienstag werden wir nur schaffen, wenn wir uns bewusst werden, dass Jesus Christus bereit ist, reichlich seinen Geist über uns auszugießen. Gott ist nicht knauserig, Gott ist auch nicht geizig, dass er uns das nicht gönnen würde. Jesus ist bereit gewesen und hat es getan und hat seinen Geist ausgegossen in Fülle, in Überfülle. Aber lebst du in dieser Realität? Erwartest du, dass der Geist Gottes in dir wirkt? Das Neue Testament ist ziemlich deutlich, dass wir als Christen, als wiedergeborene Christen, in der Lage sind, diesen Erneuerungs- und Umgestaltungsprozess zu behindern. Wir können den Geist auslöschen und bremsen. Und das tun einige, indem sie versuchen, auf ihr eigenes Fleisch sich zu konzentrieren und aus eigener Kraft Veränderungen in ihren Beziehungen, auf der Arbeit, in ihren Familien hinzukriegen. Jesus ist bereit, dich zu verändern. Der gleiche Geist, der Jesus bevollmächtigt hat, auf der Erde so zu leben, wie er es getan hat, den gleichen Geist legt er in dich hinein. Ist kein anderer Geist. Ist nicht Geist zweiter Klasse. Oder ein Abklatsch vom Geist Gottes. Der gleiche Geist, der Jesus bevollmächtigt hat, steht zur Verfügung, um Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Deswegen sagt das Neue Testament, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Und Jesus wird auch nicht mit dem Geist kommen und über uns tröpfeln, sondern das heißt, er wird uns im Heiligen Geist taufen. Jemand hat, und damit komme ich zum Ende. Die Fülle des Heiligen Geistes ist nicht die Belohnung für unsere Gläubigkeit, sondern Gottes Gabe für unsere Niederlage. Der Heilige Geist wurde den Jüngern nicht in Apostelgeschichte 28 ganz zum Schluss als Höhepunkt und als Belohnung für ihren wunderbaren Dienst gegeben, sondern ganz zu Anfang in Apostelgeschichte 2, als sie sich selbst als Feiglinge, die sich hinter verschlossenen Türen versammelten, erwiesen hatten. Deshalb ist es nicht nötig, zuerst um eigene Besserung zu kämpfen, denn das würde heißen, den Heiligen Geist nicht durch den Glauben, sondern durch eigene Werke zu suchen. Und das versuchen einige. Ich werde dann den Geist Gottes bekommen, wenn ich es erstmal bewiesen habe. Die Fülle des Heiligen Geistes ist nicht nur für Superheilige da, die vielleicht als besonders qualifiziert angesehen werden mögen, sondern für Sünder und Versager, die Buße tun gelernt haben und die das vollkommene und gegenwärtige Geschenk der Reinigung durch das Blut Jesu Christi annehmen. Wenn du merkst, ich kriege es nicht hin, ich schaffe es nicht, der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen, dass du nehmen kannst, trinken kannst und vertrauen kannst, dass die Kraft Gottes, die Jesus aus den Toten herausgerissen hat, dich verändern kann. Und du nicht hoffnungslos bist, Aber bist du bereit, nicht mehr auf dich zu vertrauen, sondern zu kapitulieren und zu sagen, Herr, ich bitte, vergib mir. Vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe, dass ich auf meine Kraft geschaut habe und nicht, dass du diese Dinge durch den Heiligen Geist tun möchtest. Ich gebe mich dir hin und ich bitte dich. Ich komme mit leeren Händen. Fülle mich. Erfülle mich mit dem Geist Gottes und gib dir Kraft, die ich brauche, um diese Veränderung zu erleben. Ich würde es nicht so sagen, wenn ich es nicht schon selber erlebt habe. Der Geist Gottes ist wirksam und er ist nicht für Superheilige da, sondern für Versager wie mich und dich, um einen Unterschied zu machen. Amen.